Ja, vielen Dank. Es freut mich, hier zu sein heute Nacht und über die dunkle Seite der Solarenergie zu sprechen. Ich heiße Sebastian, wie der Kollege schon sagte. Embedded Systems interessieren mich und auch Hochspannungssysteme und sogenannte operationale Technologie. Die Frage heute ist, die dezentrale Energieversorgung, ist das eine grüne Zukunft oder ein Cybersicherheitsalbtraum? Wenn wir die Kontrolle über unsere Systeme in die Cloud verschieben, dann noch haben wir Zeit. Ich rede über die Agenda. Also es geht um Kontext und Motivation. Es geht um die Forschung, die Forschungsergebnisse, Verletzlichkeiten, Angriffe und schauen uns dann an, was auf anderen Devices passiert. Wir schauen uns auf Open Source Lösungen an und dann schließen wir den Vortrag ab. Vielen Dank an meine Freunde Julian, Gandar und Dimi, Adrian von Heise und dem BSI und dem Chaos Computer Club. Energieproduktionssysteme und Energieproduktion geht von Carbonenergie nach Solarenergie. Und gleichzeitig geht es von zentraler Energieversorgung in eine dezentrale Energieversorgung. Viele, viele kleine Energiesysteme, die auch noch verbunden sind. Das geht speziell hier um die Solarenergie. Ein paar Zahlen. In Deutschland hatten wir über 300.000 sogenannte Balkonkraftwerke und insgesamt hatten wir 2,6 Millionen Solarkraftwerke mit einer Kapazität von 70 Gigawatt. Solarenergie spielt eine sehr wichtige Rolle im gesamten Energiemix. Hier ist also eine Karte der Energieversorgung. Das ist hier mitten im Sommer. Mitten untertags kommen mehr als 60% der Energie aus Solarenergieanlagen. Aus einer Cybersicherheitsperspektive ist es einfacher, eine große Anlage zu schützen als eine kleine Anlage. Links kann man das Netzwerk separieren, man kann einen Zaun drumherum bauen. Auf der rechten Seite, da müssen die Geräte einfach sein und billig, aber sie müssen trotzdem verbunden sein und das ist die Herausforderung. Schauen wir uns mal eine typische Setup an. Auf der linken Seite haben wir die Solarpaneele, die Solarenergie in elektrische Energie verwandeln. Und das gibt dann den Gleichstrom in den Wechselrichter. Der Wechselrichter transformiert die Energie dann in etwas, was man ins Netz einspeisen kann. Wenn man jetzt da aufhört, dann sind wir fertig. Da gibt es dann kein Problem mit der Serversicherheit. Aber diese Geräte sind verbunden und die Hersteller machen also Verbindungslösungen, Wi-Fi-Sticks zum Beispiel, und die sind dann verbunden mit dem Heimnetzwerk und das Heimnetzwerk mit dem Internet. Das Gerät fungiert als Client und verbindet sich mit dem Cloud-Server und das funktioniert dann über NQTT und WebSockets und so weiter. Auf der rechten Seite, also als der Eigner des Kraftwerks, kann man das Kraftwerk über eine App ansprechend. Die App spricht dann über eine API mit dem Cloud-Server und leider gibt es jetzt gleich mal das erste Buzzword, nämlich die IT-OT-Konvergenz. Also links haben wir IT und rechts haben wir OT und die verbinden sich. Die Wechselrichter haben auch Fernsteuerungsfunktionen. Erstens, sie holen die Energie und stellt zur Verfügung die Daten über Energie und Leistung. Man kann aber auch das Powerplant fernsteuern. Man kann es an- und ausschalten, Parameter ändern. Man kann eine Remote Maintenance machen, Installer Code und man kann auch dann Firmware-Updates machen, und das ist, wie ihr wisst, sehr, sehr wichtig. Das muss man machen können, damit man Sicherheitslücken auch schließen kann. Wenn man das nicht richtig macht, dann hat man natürlich schon wieder neue Probleme.
Rein aus Neugier habe ich mir 4 verschiedene Systeme angeschaut, die verschiedene Wechselrichter, die mit verschiedenen Cloud-Services von verschiedenen Herstellern betreut werden, von kleinen Balkonkraftwerken bis zu ganz großen Paneelen, die man sich aufs Hausdach schraubt. Und jetzt schauen wir uns einige Ergebnisse an von diesem HomeMiles Mikrowechselrichter und das entsprechende Konnektivitäts Produkt, das eben die Verbindung in die Cloud aufbaut. Genau, dabei schauen wir uns die Sicherheitslücken an, den Proof of Concept und auch die Exploit Chain. Die anderen sind anonymisiert. Genau. Ein paar Disclaimer am Anfang. Alle Cloud Schwachstellen sind sehr, sehr schnell geschlossen worden. Die Tests wurden danach nur zu Hause gemacht und nicht mit irgendwelchen Fremdsystemen. Genau, es gibt keine besonderten CERT-Kontaktdaten für die verschiedenen Hersteller, deswegen, und keine Responsible Disclosure Policy, deswegen wurde das BSI informiert. Genau, und die Hersteller sind Ende September informiert worden. Und auch Heise hat danach 3 Artikel veröffentlicht, sodass alle Informationen aus dem Vortrag hier Public Knowledge sind. Schauen wir uns einmal die verschiedenen Schwachstellen an. Wir haben auf der einen Seite einen Informationsabfluss, also zu viele Informationen, die veröffentlicht werden. Das liegt daran, dass die API verschiedene keine Autorisierung macht, um die Seriennummern mit dem Account zu verbinden. Die einzelnen Kraftwerke haben eine ID, die sehr einfach zu iterieren sind, weil sie einfach nur um 10 erhöht werden für jedes neue Kraftwerk. Mit dieser ID kann man alle Seriennummern dieser Geräte herausfinden und einfach durchiterieren. Die API ist sehr einfach. Es gibt einen Session-Token, da muss man sich einfach nur einen Account erstellen, um dort drauf Zugriff zu bekommen. Und zusätzlich muss man die ID mit übergeben, die man aber, wie gesagt, sehr einfach iterieren kann. Rechts sehen wir ein Beispiel der Seriennummer, die benutzt wird. Ja. Über diese Schwachstelle, eine sogenannte IDOS-Schwachstelle, die ermöglicht, dass man allen Geräten, egal ob sie einem gehören oder nicht, Befehle schicken kann. Wir haben eine Liste von Kommandos, die ausgeführt werden können, und die sehen wir gleich. Hier ist ein Exzept auf der Command-List, you see. Wir sehen hier eine Liste von Kommandos, die man übergeben kann, wie zum Beispiel Upgrades, Reboots, Upgrades, zum Beispiel für die Firmware. Und unten sehen wir ein Upgrade-Kommando mit den Daten, die übergeben werden müssen. Das einmal der Session-Token, den wir beliebig uns erstellen können, indem wir einfach einen Account erstellen. Zusätzlich müssen wir die Seriennummer mit übergeben, aber wie wir vorher gesehen haben, können wir sie einfach rausfinden. Und unten sehen wir dann noch einen Pfad, wo das Image hinterlegt wird, das im Update installiert werden soll. Und das ist ein relativer Pfad zum Update-Server des Herstellers. Dann kommen wir zum nächsten Schwachstelle, nämlich diese Firmware-Files lassen sich auch über die Schnittstelle uploaden.
da zu wenige Checks durchgeführt werden, kann das Firmware-Update einfach auf den Cloud-Server hochgeladen werden. Das Ganze funktioniert über diese sehr lustige Funktion, dass man ein Bild seines Kraftwerks hochladen kann und entsprechend hinterlegen kann. Wir müssen hier aber kein Bild hochladen, sondern können einen beliebigen Filetyp benutzen, wie zum Beispiel ein Hex-Format-File, das eine neue Firmware-Version enthält. Genau, dieses Update ist dann entsprechend verfügbar über das Upload-Kommando. Hier sehen wir jetzt,
und das kann dann hier übertragen werden über so ein übliches Multipart-Dateiformat. Man packt hier in den Upload einfach nur image.png rein, man bekommt eine Erfolgsnachricht mit dem Dateipfad zu der Hex-Datei und dieser Dateipfad ist dann tatsächlich über den offiziellen Firmware-Update-Server verfügbar. Und dann kommen wir zur letzten Verwundbarkeit, zur Sicherheitslücke. Firmware-Images sind nicht signiert und Secure Boot gibt es auch nicht. Und das heißt, man kann ein beliebiges Firmware-Image bauen. Okay, also wir haben jetzt zwei Geräte, wir haben die DTU und wir haben den Inverter selbst, den Wechselrichter. Und für beide Geräte ist die Firmware aufgeteilt in den Bootloader und den Anwendungsteil. Der Bootloader ist nicht unbedingt updatebar, aber die Applikation schon. Es gibt eine Menge Checksummen und CRCs, aber kein kryptografischen Schutz. So, und jetzt haben wir alles für unseren Exploit-Kette. Wir können jetzt also ein Firmware-Image bauen mit Shellcode für die DTU und den Wechselrichter. Wir laden diese Firmware-Images zum Update-Server hoch, wo wir, wie schon erwähnt, ein Bild hochladen können, aber stattdessen auch einfach ein System-App-Bild. Und danach können wir einfach allen beliebigen Geräten sagen, dass sie diese Images laden und installieren sollen. Das können wir einfach mit allen serialen Nummern machen, im Endeffekt. Das heißt, wir haben quasi eine sehr billige, skalierbare Remote Code Execution, also Fernausführung. So, und jetzt könnte man natürlich synchron ganz viele Geräte gleichzeitig manipulieren. Und das könnte man auch mit einer vordefinierten Zeit machen und automatisieren. Zum Beispiel das Netzrelay könnte man beeinflussen, aber man könnte auch andere Verhalten beeinflussen. Und natürlich ist jetzt die Herausforderung, dass wir irgendwie das Gerät erweitern wollen und nicht kaputt machen oder die Funktion stören. Okay, wir haben jetzt hier einen Beispielaufbau mit dem Wechselrichter und der DTU und dann auf der rechten Seite sehen wir, dass wir hier noch einen Signalgenerator dazu eingebaut haben und ein Oszilloskop, das das Ganze überwartet. Auf der Solarseite ist das Ganze jetzt mit einem Netzteil verbunden, weil die Elektronik im Endeffekt von den Solarzellen gespeist wird und somit simulieren wir jetzt mit dem Netzteil die Solarzellen. Außerdem sieht man hier ein kleines Setup, was für die Shellcode-Entwicklung relevant ist. Da haben wir ein JTAG-Interface, was tatsächlich einfach offen ist. Und unten kann man sehen den Wechselrichter, den MI. Und da musste ich sehr viel entfernen von all diesem schwarzen Zeug da drauf entfernen, was ein super Chaos ist und super eklig. Aber ja, das war viel Arbeit, aber jetzt habe ich das PCB da. Und da ist der JTAG auch einfach offen und entsprechend konnte ich das einfach jetzt dafür entwickeln. Ja, der DTU ist ein Giga-Device GD32F303, das ist eine ARM-based-CPU mit eingebettetem Flash und ich habe Ghidra benutzt, um den Shellcode zu entwickeln in Assembly und habe das dann mit dem J-Link geflasht. So, das Ding hat eine Real-Time-Clock und das können wir auch oben links im Bild sehen, da ist eine kleine Batterie. Das ist eine Backup-Batterie und die kann die Echtzeituhr behalten und die synchronisiert aber mit einem NTP-Server und man kann das aber auch benutzen, um die DTU-Firmware an einem bestimmten Zeitpunkt anzuhalten. mit so einer sogenannten Zeitbombe. Dazu habe ich ein bestimmtes Interrupt geladen und das vergleiche ich mit der Echtzeituhr. Und sobald die gleich sind, wird das Ganze gestoppt und dann mache ich alle LEDs an. Das ist wichtig. So, hier sieht man jetzt einen Auszug von dem Shellcode. Da ist eine Reload-Watchdog-Funktion, die gepatcht wurde, und da haben wir jetzt einen Unconditional Branch, also einen Jump, zu meiner Funktion, diese Patch-Funktion. Und was die machen wird, ist, wie gesagt, die vergleicht die RTC mit der Hardwarezeit. Und ansonsten macht sie nur einen Endless-Loop. So. Auf der Wechselrichterseite ist es ein bisschen komplizierter. Da haben wir einen TI-Chip mit einem etwas exotischeren Kern. Das ist ein C28X, auch mit eingebettetem Flash. Ich habe leider keinen Decompiler dafür gefunden. Also habe ich den TI-Compiler benutzt, um den Shellcode zu entwickeln. Und habe also auch das TI, die TI-Umgebung fürs Debugging benutzt. So, der Wechselrichter und die DTU, die kommunizieren über ein proprietäres Funkprotokoll und darin wird so ein Totmannsknopf-System benutzt. Und außerhalb dieser Kommunikation kann erkannt werden, dass wenn dieser Totmannschalter nicht mehr kommt, dann geht die DTU oder der Inverter in einen entsperrten Status. Und dann können wir zum Beispiel die Relais schalten. Das hier ist mal so ein übliches Architekturbild von so einem Wechselrichter. Und was wir hier auf der linken Seite haben, da haben wir die Gleich-Gleichrichter-Schaltung. Das geht erstmal durch diesen DC-DC-Schalter und dann haben wir eine H-Brücke, die diese DC-Elektrizität in AC-Elektrizität verwandelt. Dann haben wir noch einen Filter, ein Relais und eine Sicherung. Man kann auch sehen, dass der DSP, der digitale Signalprozessor, alle diese Komponenten digital kontrollieren kann. Und der ist über einen UART, eine serielle Schnittstelle, zu einem Funkmodul verbunden. Und das ist dann über diese proprietäre Funkstrecke mit der DTU verbunden. Auf der rechten Seite können wir auch nochmal die Leiterplatten sehen. Und da kann man auch nochmal sehen, da haben wir den Signalprozessor rechts, wir haben die Transistoren und wir haben noch die großen MOSFETs. Ja, und das netzseitige Relais. Okay, der Shellcode war in unterschiedliche Funktionen aufgeteilt und ich brauchte aber quasi eine globale Variable über die Funktionen hinweg. Und statt der jetzt wirklich in den SRAM auszulagern, weil ich nicht wusste, wo der ist, und das wäre kompliziert gewesen, habe ich mich entschieden für einfach freie Peripherieregister und lustigerweise habe ich da dieses Code-Sicherheitsmodul, was eigentlich ein Sicherheitsfeature von dem DSP ist, was einfach nicht benutzt wurde von dem Wechselrichter. Da habe ich einfach meine globale Variable X einfach in diesen Register reingespeichert. Während das alles dann initialisiert wird, dann initialisieren wir auch diese X-Konstante und dann, wann immer über den UART Daten empfangen werden, wie gesagt, dieser UART, mit dem das Funkmodul angebunden ist, also immer wenn wir die Daten empfangen, dann erhöhe ich dieses X und immer wenn das Time Interrupt kommt, dann dekrementieren wir es und wenn X kleiner als eine Konstante ist, dann gehen wir in so eine Unlock-Funktion. Und dann schalten wir Interrupts aus und schalten das netzseitige Relais an und aus. So, hier kann man nochmal sehen, dass da der C-Code ist für diese Entsperrfunktion und die wird dann übertragen in das Inter-Hex-Format und dann habe ich Teile davon halt in ein Update-Image verpackt, ein gültiges Update-Image mit all den Präambeln und CSCs und so, die dazugehören. Und jetzt können wir unser Proof of Concept mal ausprobieren. Also in dem Video habe jetzt nur ein paar Screenshots und die sind alle nach diesem Patch passiert. Einfach mit genau meinen eigenen registrierten Wechselrichtern. Ich habe einfach einen Get-Command zu dem Update-Server ausgeführt. Mit DNS-Mask, der lokal ist und habe also quasi auch einen HTTP-Server. Das heißt, hier ist auch übrigens kein TLS drin, das heißt, ich musste nicht irgendwelche Zertifikatsketten aufstellen. Und dann wurde die DTU programmiert, dass sie aufhören soll zu funktionieren um 12. So, jetzt kann man hier nochmal sehen. Über das Netzteil habe ich die Elektronik versorgt und auf der Netzseite hatte ich noch meinen Signalgenerator und mein Oszilloskop. Dann der Wechselrichter ist über Funk mit der DTU verbunden, die DTU ist über Funk, über WLAN mit meinem Computer verbunden und da habe ich alle diese Komponenten drauf, den Update-Server. So, hier ist jetzt der Initialzustand vom Proof of Concept. Oben können wir jetzt die Netzseite sehen, da kommt das Signal raus, 5 Volt Spitze zu Spitze. Dann haben wir den Livestream, um die Uhr zu monitoren. Dann haben wir den Man-in-the-Middle-Proxy, den HTTP-Server und die Commands, die wir an die Cloud senden. Als erstes senden wir einen Command, um den Wechselrichter abzudaten. Das heißt, wir senden das, diesen Update-Command, wie schon genannt, mit der Seriennummer von dem Wechselrichter. Und diese Cloud sendet das an die DTU, dass sie das Image laden soll. Und dann sehen wir in Man-in-the-Middle-Proxy, dass da ein Get-Command stattfindet von der DTU. Und die DTU lädt tatsächlich dieses Image von unserem internen HTTP-Server und überträgt dieses Image dann zum Wechselrichter. Und der lädt dieses Image. Jetzt können wir genau das Gleiche nochmal für die DTU machen. Also wir senden wieder einen Command an die Cloud mit der Seriennummer von der DTU. Die DTU lädt dieses Update-Image und über den internen HTTP-Server und installiert dieses Image, weil, wie gesagt, alle CRCs korrekt berechnet wurden. Und um genau 12 hört unsere DTU auf zu funktionieren. Die LED geht an. Alle LEDs gehen an. Und dieser Heartbeat-Mechanismus, der Totmatz-Knopf, ist auch weg. Und das heißt, nach 5 Minuten geht der Wechselrichter in die entsperrte Funktion. Und da können wir im Bild sehen, dass das netzseitige Relais jetzt alle 200 Millisekunden an- und ausschaltet. Und auch alle LEDs an sind. Und ich glaube, jetzt habe ich ein kleines Video. So, lass uns mal anfangen mit der DTU. In diesem Fall ist sie programmiert, um genau 2:30 auszulösen. Da. Hat funktioniert. Und jetzt, hier ist ein kleines bisschen Chaos. Aber jetzt gucken wir nochmal den Wechselrichter an. Wir haben ihn hier oben in der Mitte. Und unten habe ich mein altes Tektronix-Oszilloskop und meinen Signalgenerator und mein Netzteil. Und man sieht, dass die DTU auf der rechten Seite schon angehalten hat. Also es ist ungefähr 5 Minuten, nachdem die DTU angehalten hatte. Mal sehen, was jetzt passiert. Hey, da kann man sehen im Bild, aber man kann es auch hören. Ich habe den Sound ein bisschen verstärkt. Man kann das netzseitige Relais auf jeden Fall hören, wie es schaltet. Und das tatsächlich 5 Minuten, nachdem die DTU gestoppt hat, können wir tatsächlich das Verhalten des Wechselrichters beeinflussen. Und wie schon erwähnt, alle diese Verhalten können in dem Gerät programmiert werden. Und hier habe ich jetzt mal eine andere Entsperrfunktion programmiert. Das ist quasi Version 2, wenn man das so möchte. Wollte ich mal wissen, wie schnell kann ich das Gerät erhitzen? Elektrizität in Hitze umwandeln ist nicht so kompliziert. Ich habe also im Grunde die Pulsbreitenmodulation auf der Solarseite so eingestellt, dass sie mehr Strom von der Solarseite zieht. Und ich habe auch das Verhalten der Netzseite so geändert. Das kann man jetzt oben rechts sehen, in diesem Video, dass das Gerät ungefähr 25 Watt konsumiert. Das ist nicht besonders viel, aber auf jeden Fall genug, um ein paar Transistoren zu erhitzen. Und unten rechts kann man noch den Temperatursensor sehen, der mit der Hülle des Wechselrichters verbunden ist und der ist schon bei 33 Grad. Das heißt, er ist schon im entsperrten Modus in dem Moment, in dem dieses Video startet. Wie gesagt, ich wollte wissen, wie schnell kann ich das Gerät erhitzen, aber es ist etwas Unerwartetes passiert.
Also man sieht jetzt, dass die Temperatur ansteigt. Oh. Okay. Let's see. Schauen wir mal. Was ist hier los? Ah. Okay. Okay. Und das ist, was ich IT-OT-Konvergenz nenne. Oder uns anders zu sagen, die Sicherheitsimplikationen dieser IT-OT-Konvergenz. Also was ist hier passiert? Also es ist nicht so einfach, mal das Netz kurz zu schließen, weil es gibt schon da Kurzschlussschutze. Obwohl trotz dieses Schutzes gab es da ein Problem, wahrscheinlich weil die sich lokal überhitzt haben. Und oft ist es so, dass da Drain und der Source kurz geschlossen werden und das ist genau hier passiert. Gut, mal zurück zur Präsentation. Also gehen wir nochmal zurück und schauen, was man mit diesem Exploit alles machen kann. Also indem man mehrere Devices updatet, kann man viele, viele Geräte synchron ansteuern. Und dieses synchrones Ansteuern, das ist nicht sehr gut für das Netz. Eine Studie aus den Niederlanden sagte, wenn man diese Konverter alle gleichzeitig an- und ausschaltet, dann kriegt man Spikes im Netz, kriegt man Lastspitzen im Netz. Und man kann natürlich diese Geräte auch kaputt machen. Und es ist schlimm. Ich will eigentlich nicht unbedingt mehr Elektronikmüll produzieren, aber es ist passiert. Man kann die Geräte überhitzen. Und viele Sicherheitsfunktionen werden durch die Firmware kontrolliert und wir haben die Firmware kontrolliert. Das ist nicht gut. Außerdem kann man die DTU auch missbrauchen für Botnets und andere Dinge, weil sie direkte Internetverbindung hat. Also hier ist meine Disclosure. Ich habe das an das Bundesamt für Sicherheit zunächst disclosed und habe dann gewartet. Dann wartete ich und dann habe ich weiter gewartet. Und dann habe ich Heise angeschrieben, dann wurde es plötzlich alles sehr schnell. Der Hersteller hat also die schlimmsten Sicherheitslücken gepatcht. Ich habe auch mehrere Geräte mir angeschaut. Hier sind die Resultate, wie ich schon gesagt habe. Fangen wir mal an mit den Cloud- und API-Sicherheitslücken. Also indirekt Object-Reference-Sicherheitslücken ist bei 4 Geräten. Da geht es darum, Code auszuführen auf dem Device. Das war mit allen möglich. Informationsabfluss bei allen 4 GPS-Koordinaten. Es war auch möglich, die SSID und die Wi-Fi-Passwords des Wi-Fis auszulesen, und zwar von Remote. Privilegien-Eskalierung. Rechteerlangung, das ist möglich in einem von 4 Systemen und ich wollte jetzt auch nicht mehr im Gefängnis landen, deswegen habe ich an der Stelle aufgehört. Gut, dann schauen wir uns mal die Kommunikation zwischen dem Gerät und der Cloud an. Also 2 von 4 Geräten verwenden TLS, 2 verwenden es nicht, die schauen sich die Server-Zertifikate gar nicht an, das ist schlecht. Und eines der Nicht-TLS-Geräte behauptet, es habe Encryption, also hätte Verschlüsselung. Aber die Verschlüsselung ist bloß eine XOR-Verschlüsselung mit einem sich wiederholenden Muster. Also meine Erwartung, die ist vielleicht ein bisschen hoch, aber die wäre gewesen, dass man MTLS verwendet, also TLS mit gegenseitiger Verschlüsselung mit Client und Server-Side und Client-Certificates und so weiter. Und das ist von keinem implementiert. Viele Client-Side-Sicherheitsprobleme. Auf dem Embedded-Teil kann man feststellen, die JTAG-Interfaces war offen, das Flash war nicht geschützt, selbst wenn es Sicherheitsmechanismen gegeben hätte, dann waren die nicht implementiert. Secure Boot ist nicht implementiert, CLC ist ja kein Sicherheitsprotokoll und Secure Updates waren auch nicht implementiert. Also keine kryptografische Unterschrift wurde verwendet. Also ein Gerät hat irgendwie eine Signatur verwendet, aber die war hardcodiert im Gerät selbst, das war jetzt kein Problem. Die Frage ist, gibt es hier ein systematisches Problem? Ich kann es nicht sicher sagen, weil ich habe mir nur 4 Devices angeschaut. Ich denke schon, dass es Hersteller gibt, die das alles super machen und ich kann nicht die ganze Industrie an die Wand stellen, aber ich würde schon vorschlagen, dass das Solarkraftwerk von den Hersteller-Clouds zu trennen.
Gut. Wie kommen wir aus diesem Problem jetzt raus? Ich möchte hier nicht sagen, dass wir zurückgehen müssen und Rauchsignale verwenden. Der Weg raus ist ganz einfach. Wir brauchen eine einheitliche Lösung, um das Problem zu lösen. Wenn wir alle Solarkraftwerke mit sehr wenigen Herstellern verbinden, dann rezentralisieren wir die ganze Thematik wieder. Und das hilft uns nicht, das Problem zu lösen. Deswegen sollte man das Ganze open sourcen. Und es gibt viele mögliche Open Source Lösungen, um das Problem zu lösen. Ahoy DTU ist eines davon, sodass man solche Geräte selbst herstellt, um selbst die Kontrolle über diese Systeme zurückzuerlangen und zu bekommen. Wenn wir darauf warten, wenn wir darauf warten, dass es Regulierungen gibt, von der Regierung gibt, können wir sehr, sehr lange warten, denn diese Geräte sind als kommerzielle Internet of Things Devices definiert und deswegen fallen sie halt unter keine Regelung. In Deutschland haben wir die Kritis-Verordnung, die gilt aber nur für Kraftwerke mit über 104 Megawatt und deswegen fallen diese kleinen Kraftwerke da nicht runter. Wir müssten alle Balkonkraftwerke zu einem großen Kraftwerk zusammenrechnen, damit wir eben unter diese Grenze fallen. Jetzt haben wir den EU Cyber Resilience Act, der sehr kontrovers diskutiert ist. Und rein theoretisch sollten diese Geräte drunter fallen, aber die Regulierungen greifen erst in frühestens 36 Monaten. Keine Ahnung, warum das verlängert wurde von 2 Jahren. Genau, und dazu kommt, dass die Konformität mit dem Cyber Resilience Act eine interne Kontrolle nur beinhaltet, kein externes Audit. Das bringt mich zu meinem Schluss. Wir haben dezentralisierte Energiekraftwerke, Energieproduktion und das sind sehr, sehr viele kleine Kraftwerke, die sehr stark vernetzt sind. Und wenn wir einige Hersteller bekommen, die eher wenig Hintergrund in Security haben, dann könnte es mehr und mehr schlechte Player am Markt geben und entsprechend Probleme mit diversen Systemen, wie zum Beispiel Wallboxen oder Smart Meter. Ich hoffe, dass euch dieser Talk gefallen hat. Und jetzt haben wir Zeit für Fragen und Antworten.
Thank you, Sebastian. We have roughly 5 minutes left for questions, and I would give the first one to the Signal Angel.
Wir haben jetzt einige Fragen. Wir fangen an mit einer Frage vom Signal Engel. Jetzt ein Mikrofon aufstellen, um Fragen zu stellen. Aus dem Internet kommt die Frage, welche Regulierung brauchen wir, um das Problem zu lösen?
Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, das CRA, weil viele von den Geräten in diesem Sektor so einzustufen. Ich glaube aber auch, dass es ziemlich gut wäre, diese Geräte als kritische Geräte zu klassifizieren, damit wir ein bisschen mehr, dass zumindest eine Drittpartei über diese Geräte drüber gucken muss. Ich denke, das CRA ist gut, aber es wird auch erst in 3 Jahren sein. Also ich weiß nicht, was in 3 Jahren passiert. Da kann ja noch jede Menge passieren.
Wenn Sie den Raum verlassen, bitte leise. Von Mikrofon 1 die Frage. Vielen Dank für den guten Vortrag. Als wir Solar Panels gehackt haben, haben wir diese Fragen auch gestellt. Wenn ihr euch diese sehr, sehr schlechten Geräte anschaut, die in die Häuser eingebaut werden, dann muss man sich auch die Häuser angucken. Diese Geräte können gehackt werden, das haben wir bewiesen, aber damit sind dann auch alle Netzwerke gehackt, in denen diese Geräte sind. Und um das zu überwachen, müsste man sich jedes Heimnetzwerk angucken, und das wäre natürlich eine große Invasion in die Privatsphäre der einzelnen Haushalte. Und was ist die Frage ist, was man haben möchte, die Gefahr eines Blackouts oder die Invasion der Privatsphäre?
Ich glaube, das sind halt mehrere Facetten. Ich glaube, wir brauchen vor allem erstmal Geräte, die State-of-the-Art Sicherheit haben. Und ich glaube, dann haben wir keine Privatsphäre-Probleme. Wenn wir einfach Geräte haben, die so, wie sie aus der Kiste kommen, sinnvolle Sicherheit haben, dann sollten die eigentlich halbwegs sicher sein.
Aber die Leute kaufen die billigsten Produkte und deswegen haben sie keine Security.
Ja, genau, deswegen braucht man ja Standards und Regulation, um solche Probleme zu verhindern.
Aber genau diese Standards müssen geprüft werden und deswegen muss man in die Heimnetzwerke schauen.
Ja. Aber man kann es ja auch einfach auf ein paar Samples von Geräten machen, oder?
Frage, gibt es weitere Fragen aus dem Internet? Kurz Moment. Glaubst du, dass die Sicherheitslücken Backdoors waren?
Nee, glaube ich nicht. Also dazu war einfach nicht genug Gedanken da drin.
Ich habe gesehen, dass da ein Transistor im Bauplan ist.
Das ist eine gute Frage, ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es günstiger oder hat bessere Charakteristiken, ist eine gute Frage, aber ich kann sie nicht beantworten.
Frage von Mikrofon 2. Vielen Dank für den Talk. Das ist sehr gut gezeigt, dass die DTUs von Herstellern nicht gut sind, man stattdessen Ahoy-DTU benutzen soll. Ich glaube, es war ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schlecht die Security zwischen den DTUs und den Cloud-Plattformen ist. Die Frage ist, was ist die Security zwischen den DTUs und anderen Geräten? Man braucht letztendlich nur die Seriennummer, die auf einem Zettel oder auf einem Aufkleber auf dem Gerät ist. Und dann hat man schon alles, was man braucht, um das Ganze zu hacken.
Ach, du meinst das proprietäre Funkprotokoll? Ja, es ist Open Source und es ist nicht sicher. Aber man muss immer noch innerhalb des Rahmens der Funkstrecke sein. Aber ja, du hast recht, da ist im Grunde nichts. Aber da gibt es auch irgendwie ein Dilemma. Also wenn sie da viel mehr Sicherheit reinmachen, dann kann man nicht mehr wirklich die OpenDTU und so benutzen. Ne? Also ja, da haben wir schon irgendwie ein gewisses Problem. Aber ich glaube, dieses proprietäre Funkprotokoll ist überhaupt nicht sicher.
Thank you. I think we're out of time.
Okay, wir sind am Ende der Zeit angekommen.
Thank you, Sebastian, for your interesting talk. Please give him a
huge round of applause. Danke, Sebastian, für den interessanten Talk. Gebt ihm einen